Guten Tag, willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen und deine Position.
Ja, mein Name ist Jürgen Stackmann. Ich habe über 30 Jahre lang Automobilindustrie hinter mir und bin jetzt Direktor des Future Mobility Labs an der Universität St. Gallen.
Bitte beende die folgenden Sätze. Die Automobilindustrie hat mir beigebracht,
flexibel zu bleiben, in langen Zyklen zu denken und immer offen für komplett Neues zu sein.
Öffentliche Verkehrsmittel sind
absolut essentiell, gerade für die Verkehrswende, und brauchen viel mehr Liebe, Hege und auch Investitionen.
Ich habe über 25.000 Follower auf LinkedIn, weil
ja, die Menschen mich anscheinend mögen, meine Inhalte schätzen, weil ich mich drum kümmere immer noch und immer gekümmert habe. Ich bin sehr stolz drauf, dass so viele Menschen sich dafür interessieren, was ich tue.
Bitte entscheide dich schnell. Tesla oder BYD?
BYD.
Optik oder Leistung?
Optik.
Dibbelabbes oder Grumbiere?
Ah, Dibbelabbes, das ist ganz einwandfrei.
Vielen Dank. Deine persönliche Moderation wird jetzt konfiguriert.
Hallo Jürgen, ich bin Eva, deine persönliche künstlich intelligente Moderation. Schön, dass du dir heute Zeit für mich nimmst. Ich habe viele Fragen, denn die deutsche Automobilindustrie steckt in einer turbulenten Phase und steht vor großen Herausforderungen, sowohl für die Hersteller als auch für die Zulieferer. Als Direktor des Future Mobility Lab am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen setzt du dich intensiv für die Mobilitätswende ein. Bevor wir uns der Zukunft widmen, wo steht denn die deutsche Automobilindustrie heute?
Ja, die deutsche Automobilindustrie ist in einer ganz schwierigen Lage. Man kann jetzt wie immer sagen Transformation, das Wort klingt so nett, aber in Wirklichkeit muss sich die deutsche Automobilindustrie in großen Teilen neu erfinden. Und zwar betrifft das nicht nur die Hersteller, die großen drei Blöcke, die wir kennen, BMW, Volkswagen-Konzern und Mercedes, sondern das gesamte Ökosystem der Lieferanten, die ja auch Weltklasse-Niveau haben und weltweit tätig sind, müssen sich mit den Herstellern erfinden, weil eben halt viele Faktoren auf einmal jetzt zusammenkommen. Wir haben eine große Technikwende Richtung E-Mobilität oder vielleicht auch irgendwann mal Wasserstoff. Und das bringt halt mit sich, dass viele Techniken, die wir seit über 100 Jahren brillant beherrschen, in denen wir Weltklasse sind, immer weniger wichtig werden und wir in neuen Technologiefeldern einfach aufholen müssen oder Anschluss finden müssen und wieder Weltklasse werden müssen in den nächsten Jahren. Dann haben wir das zweite große Thema, dass eben halt die offenen Weltmärkte, die die deutsche Industrie so stark gemacht haben, immer weniger werden. Wir haben immer mehr Protektionismus. Merkt man jetzt gerade in den Diskussionen aus Amerika mit dem guten Herrn Trump. Und wir haben ein komplett neues Feld an sehr, sehr starken Wettbewerbern aus China, die zwar nicht aus dem Nichts, aber doch mit großer Geschwindigkeit und mit großer Kraft den Weltmarkt neu aufrollen für das Automobil, gerade im Bereich der Steckermobilität, also Plug-in-Hybrids und Elektromobile, die mit unglaublicher Geschwindigkeit und wirtschaftlicher Kraft zurzeit unterwegs sind. Und Deutschland muss sich wehren. Ich bin auch sehr optimistisch, dass das gelingen kann, aber es ist eine große, auch muss man sagen, in Teilen sehr schmerzhafte Transformation dieser Industrie und ich hoffe, dass wir die gut gestalten können.
Mit Hinblick auf das Ergebnis der Bundestagswahlen, aktuell befinden sich die CDU und die SPD in Koalitionsverhandlungen, hast du eine Vorahnung, was zeitnah auf die deutsche Automobilindustrie zukommen könnte?
Ja, ich glaube, das ist zurzeit natürlich eher noch eine Hoffnung als das Wissen, was genau passieren wird. Aber die, glaube ich, Hoffnung ist nicht ganz unberechtigt, dass die neue Regierung eben halt nicht nur regulieren will. Ich glaube, etwas mehr Pragmatismus in der Umsetzung, etwas mehr Förderung statt nur reines Fordern ist sicherlich das, was die Industrie sich von der neuen Regierung erhofft, wirtschaftliche Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Investitionen sich hier zu Hause in Deutschland lohnen, auch für die nächste Dekade. Und dass die Politik versteht, dass sie eben halt nicht nur legale Rahmen setzen darf, sondern sie muss eben halt auch in der Umsetzung auf neue Technologien den Rahmen für Investitionen nicht nur der Hersteller mitbestimmen, sondern auch der Zulieferer oder des neuen Ökosystems. Also im Ökosystem des Autos von morgen haben halt eben mal zwingend nicht mehr Aral, Shell und die anderen großen Mineralölkonzerne eine zentrale Rolle, sondern im Wesentlichen die EnBWs, diejenigen, die praktisch die Ladesysteme investieren, bauen, die Netze aufbauen, also die Infrastruktur, die dazu gehört. Man muss ganz klar sagen, die deutsche Industrie ist stark. Wir waren und sind es noch an Teilen eine der führenden Nationen im wichtigsten Verkehrsmittel für Menschen rund um den Globus. Ja, das ist etwas Irres, das haben wir hingekriegt. Mit viel guter Arbeit, auch Rahmenbedingungen aus der Regulatorik, also aus der Regierungsseite, die ja sehr lange sehr viel geholfen haben, dass diese Industrie so bockstark sein kann. Aber wenn sie völlig auf sich allein gestellt ist, wird sie in der Transformation wahrscheinlich nicht mehr sehr lange sehr stark bleiben. Und ich glaube, da sehe ich zumindest die Signale so, dass die deutsche Regierung versteht, sie muss helfen. Ich glaube, es gibt an der Oberfläche eine Hoffnung, dass da jetzt für die Elektromobilität viel Förderprogramme laufen. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht das Wichtigste, sondern tatsächlich, dass die Rahmenbedingungen eher wieder positiv gestaltet werden, dass eine Umstellung was Cooles ist, nichts Schlimmes ist, dass die Spaß machen kann, dass es funktioniert und dass die Rahmenbedingungen genauso wichtig sind für die Umstellung wie die Technik der Hersteller, die dabei ist. Und das ist eigentlich meine große Hoffnung. Was dabei jetzt rauskommt in den nächsten Wochen, wird sich genau zeigen.
Wie empfindest du denn die aktuelle Stimmung im öffentlichen Diskurs bezüglich der Transformation?
Wir haben uns angewöhnt, in Deutschland im öffentlichen Diskurs sehr viel zu zerreden, die Schwächen aufzuzeigen, die natürlich immer, muss man auch sagen, in einer neuen Technologie, in einem neuen Betriebssystem, was wir hier haben, ne, inklusive des Ladens und wo die Energie herkommt und so weiter, am Anfang immer vorhanden sind. Es kann nie so perfekt sein wie ein etabliertes System, das seit über 100 Jahren existiert. Wir haben ein bisschen im öffentlichen Diskurs vergessen, dass Zukunft was Tolles ist. Ja, und wir tun es, diese Umstellung ja nicht, ich sag mal, weil wir nur Bock drauf haben, sondern weil wir es, glaube ich, sinnvollerweise einfach machen müssen. Die Erhaltung von guter, positiver Umwelt über das Klima muss ein Hauptziel sein, unabhängig von Regierungen, die gerade am Ruder sind. Da müssen wir hin. Aber wir müssen es wieder in einem positiven Kontext gestalten. Da ist, glaube ich, die Aufgabe, nicht nur von Politik, sondern auch von der Wirtschaft, die jetzt auch ein bisschen in Jaule-Modus geraten sind, wieder mit Optimismus nach vorn zu blicken.
Der Ton macht die Musik, könnte man sagen. Richtig?
Der Ton macht die Musik. Wir haben im allgemeinen öffentlichen Diskurs die Kunden, die am Ende entscheiden, ne? Wollen die mitmachen, wollen die nicht mitmachen, völlig verunsichert. Ne? Das geht in allen Schnittstellen so. Und da müssen wir einfach durch eine positive, zukunftsgewandte Diskussionsebene und Diskussionskultur wieder dafür sorgen, dass Neues erstmal super cool sein kann, ja, und besser sein kann als das, was wir hatten, ja. Und ich glaube, da können wir schon viel erreichen, einfach indem wir den Kopf wieder Richtung Zukunft aufstellen. Ne? Das haben wir in Ländern gesehen wie Norwegen, die seit 20 Jahren in eine Richtung als gesamtes Team Norwegen, also Bevölkerung und Politik, unabhängig davon, wer in der Regierung ist, immer in eine Richtung hinein diskutiert haben. Und das Land ist jetzt umgebaut. Die haben nur noch Elektromobilität und keiner in Norwegen vermisst Verbrenner, keiner. Weil das Volk das so wollte auch. Das ist es von allen ein Thema gewesen, was Spaß macht und was sie für richtig halten. Und da müssen wir als Deutschland wieder hin, dass wir ein Zukunftsbild bauen, was Leute elektrisiert und wo es Spaß macht, einfach mitzumachen.
Ich fasse zusammen. Erstens, der Ton macht die Musik. Zweitens, alle müssen an einem Strang ziehen. Drittens, du hast die Klimapolitik angesprochen. Braucht es in Deutschland strengere Umweltvorgaben?
Wir haben ja die weltweit härteste Umweltvorgabe, die es gibt für das Automobil. Die ist in Deutschland und in Europa. 2035 Zero Emissions. Und ich glaube, das ist richtig, daran auch nicht zu rütteln. Aber darauf zu warten, dass nur die Regulatorik zum Ziel führt, ist jetzt erwiesenermaßen nicht der richtige alleinige Weg. Du musst das Umfeld positiv gestalten, damit Kunden, Bürger, Fahrer, Autobesitzer diesen Weg gerne mitgehen können. So, die Automobilindustrie, die ja oftmals beschrieben wird als zu langsam, zurückhaltend und so weiter, investiert ja in unglaublichen Höhen in Elektromobilität zu diesem Zeitpunkt, so dass ich nicht glaube, dass man jetzt Richtung OEMs gucken muss, machen die mit oder machen die nicht mit. Da ist jetzt erwiesenermaßen so viel Energie auf diesen neuen Weg bereits eingeschlagen, in Infrastruktur, in Werksumbau, in Investitionen in Elektroplattformen, Softwareplattformen und so weiter, dass ich mir um die Technik jetzt keine Sorgen mehr mache. Ne? Und da muss man sich auch als Ökologe keine Sorgen mehr machen. Die Industrie ist auf dem Weg. Was nicht auf dem Weg ist, ist die öffentliche Meinung und dann praktisch tatsächlich die Verbindung aus der Industrie in alle Faktoren, die dazugehören, damit es ein Erfolg werden kann. Und da muss die Öffentlichkeit wieder hin, diesen Weg jetzt nur noch zu begleiten. Wir brauchen nichts Strengeres. Wir haben die strengsten Vorgaben. Aber mehr Regulatorik schadet eher dem Weg, als dass es weiterhilft.
Das ist nachvollziehbar. Du erwähnst immer wieder die öffentliche Meinung. Der Ausbau von Elektromobilität hat zur Folge, dass weniger Arbeitskräfte benötigt werden. Das beeinflusst die öffentliche Meinung sicher auch im Negativen.
Ja, das ist aber auch nicht überraschend. Du siehst dir jetzt praktisch jede Woche mit irgendwelchen Ankündigungen von Zulieferern oder Herstellern, die perspektivisch Arbeitsplätze abbauen. Ja, das hat einmal damit zu tun, dass wir im Export zurzeit nicht so erfolgreich sind wie in der Vergangenheit, weil wir eben halt leider nicht mehr Exportweltmeister im Autobereich sind, sondern es sind inzwischen die Chinesen. Ne? Deutlich so. Und das kann einem Angst machen, verstehe ich. Aber wir sehen natürlich auch, wir haben eine Bevölkerung, die zurzeit sehr stark in Rente geht, ne? Die sehr starken Jahrgänge gehen in Rente. Und wir müssen eigentlich diese demografische Kurve, die uns zurzeit in Deutschland einholt, nutzen, um eben halt die Arbeitsplätze, die erhaltbar sind, zu erhalten. Aber vor allen Dingen parallel neue Arbeitsplätze in neuen Bereichen der Mobilität aufbauen. Das ist einmal der Bereich Software, dem wir in Deutschland, glaube ich, einfach unterbelichtet sind. Wir müssen wieder Innovationskraft stärken durch aktive Forschung, vielleicht eben halt auch durch eine andere Kultur, Startups zu fördern, die sich in diesem Bereich breit machen können. Und wir müssen im Bereich vernetzte Mobilität, also wie arbeitet das Auto mit der Bahn, mit den Zügen, mit anderen Verkehrsmitteln zusammen, neue Arbeitsplätze gerade in den urbanen Bereichen entstehen lassen. Da ist, glaube ich, viel möglich. Wir dürfen uns nicht von Angst treiben lassen. Das ist oftmals jetzt der öffentliche Diskurs, Angst vor Verlust. Ja, wir werden von dem, was wir aufgebaut haben nach dem Krieg, in der 1:1 Betrachtung verlieren. Wir hatten immer in großen Transformationen Angst zum Verlieren. Das ist für Deutschland ja extrem ausgeprägt. Aber wir haben es immer wieder geschafft, diese Angst irgendwann zu übersetzen, eigentlich in Wachstum auf einer neuen Plattform. Und da müssen wir hin.
Ich notiere, die Transformation der Automobilindustrie bietet eine große Chance, aus der neues Wachstum entstehen kann. Wie sind die Menschen in Deutschland mit dieser Art Veränderungen in der Vergangenheit umgegangen?
Ich glaube schon, dass, wenn es drauf ankommt, wir Deutschen eigentlich immer am leistungsstärksten waren. So, jetzt muss man erkennen, es kommt jetzt drauf an. Die Jahre, wo wir, ich sag mal, in der Hollywood schaukelnd uns gefreut haben über unseren Wohlstand, die sind erstmal vorbei. Wir müssen jetzt wieder anpacken. Das muss sich auch wie so ein gefühlter Energieschub wieder in Deutschland breit machen, dass wir uns auf die Suche machen, mit unserem Know-how, mit unserem Wissen global wieder einen neuen Kern von Deutschland aufzubauen, der dann in der nächsten Generation den Wohlstand erhält. Der Alte bröckelt, und das ist auch nicht aufhaltbar. Das muss man sich nicht vormachen. Du kannst auch jetzt mit 4 Subventionen die alten Arbeitsplätze nicht länger halten. Das ist in diesem Technikumbau mit drin. Du musst den Mut haben, in neue Sachen zu investieren. Und wenn es nicht immer Mobilität ist, dann ist es vielleicht in der Weltraumforschung und im Raketensystem. Es ist vielleicht, wie gesagt, in vielen neuen Bereichen der Mobilität, autonomes Fahren, autonome Shuttle, der Betrieb. Das wird alles Arbeitsplätze brauchen und viel Kraft brauchen und den Betrieb zu organisieren, zu orchestrieren. Hier muss jetzt investiert werden. Da muss Deutschland den Schalter umlegen. Nicht mit aller Kraft nur die Vergangenheit erhalten, sondern will ich auch, muss man sagen, das Potenzial von Deutschland, das Wissen von Deutschland nutzen, um in der neuen Perspektive, in einer neuen Welt einfach Deutschland wieder weltweit einfach zu einer Nummer 1 zu machen. Das Potenzial ist sicherlich in Deutschland vorhanden.
Da fehlt nur noch Mut und Tatendrang, oder?
Der Tatendrang und einfach auch die Realisierung, dass die Welt um sich herum aus guten Gründen, das ist der Umweltschutz, ja, aus guten Gründen, aber auch aus vielen anderen Gründen, wie jetzt die Globalisierung, wir sehen halt auch, dass eben halt sehr, sehr viel Polarisierung in der Welt entsteht, dass die Welt nicht mehr die ist, die wir kannten. Wir müssen uns dem stellen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nur überall auf Rückzug arbeiten, sondern wir müssen uns dem Wettbewerb stellen. Der Wettbewerb Auto kommt nicht mehr aus Amerika, der kommt aus China in den nächsten Jahren. Da müssen wir einfach erkennen, dass wir anders arbeiten müssen. Die arbeiten so anders im Autobereich, als wir es über 50 Jahre gemacht haben, dass wir einfach auch unsere Art zu denken, unsere Art zu arbeiten verändern müssen. Das steht als Aufgabe vor uns.
Das stimmt mit meinen Datensätzen vollkommen überein. China ist aktuell im globalen Kontext die Nummer 1 im Autowettbewerb. Sowohl bei der Produktion als auch beim Absatz von Fahrzeugen. Im Bereich der Elektromobilität hat China mit BYD mehr Umsatz gemacht als Tesla. Wie ordnest du die Situation im globalen Wettstreit ein?
Ja, du musst sagen, Tesla hat ja doch viel erreicht. Tesla war Vorbild für, ich sag mal, eine Energiewende im Automobilsektor. Und wenn man sich an das Programm erinnert, das fällt einem jetzt schwer, weil Elon Musk so stark verbunden ist mit Tesla. Das hat Tesla über eine Dekade geholfen. Jetzt muss man sagen, zerbricht wahrscheinlich Tesla in großen Teilen letztlich am Elon Musk, an seinem Inhaber. Aber Tesla hat sich ja damals zur Aufgabe gesetzt, nicht nur E-Autos zu bauen, sondern die Art und Weise, wie wir Mobilität mit zukunftsfähiger Energie verbinden, neu zu denken und auch sexy zu machen. Tesla war der Erste, der Elektroautos sexy gemacht hat. Ein großes Achievement, muss man wirklich sagen. So, aber ich glaube, Tesla ist nicht für mich nicht Zukunft. Tesla ist zurzeit technologisch noch ein bisschen voraus, aber der Vorsprung ist total geschrumpft.
Auch zu den deutschen Herstellern?
Auch zu den deutschen Herstellern, muss man ganz klar sagen. Inzwischen bieten die deutschen Hersteller Autos an, die eigentlich genauso gut sind wie Teslas, meiner Meinung nach, in der Perspektive. Und ich glaube, einfach typisch deutsch, ein bisschen sicherer, ein bisschen stabiler. Und ich würde also, muss ich sagen, meine Familie nicht zwingend einem Tesla im autonomen Modus anvertrauen. Das mache ich lieber mit einem neuen VW und mit einem neuen BMW hinten dran. Da sollen wir uns unseren Licht nicht in den Schatten stellen. Angst macht mir tatsächlich das, was BYD macht, weil die kommen aus einem anderen Ökosystem. China hat vor 15 Jahren begonnen, seine gesamte Infrastruktur von und Forschung unter das Leitbild Weltmeister zu werden im Export von Elektromobilität, also Steckermobilität, gestellt. Da arbeiten also Millionen von Menschen an Zukunft mit neuen Prozessen, mit neuen Geschwindigkeiten, mit neuer Energie, mit viel Lust, mit viel Stolz. Und die sind halt in der Autoentwicklung doppelt so schnell wie wir, sind inzwischen genauso gut. Ja, die Autos sind nach der Hälfte der Zeit genauso gut wie unsere. Und die haben halt einen Gesamtkostenvorteil aus Subventionen, aus effizientem Arbeiten, der wirklich beängstigend ist. Und das ist der große Gegner in den nächsten Jahren. Deswegen ist für mich Tesla nice past. BYD gehört sozusagen als Systemführer in China, glaube ich, ein großer Teil der Zukunft der Automobilität. Und wir müssen lernen, letztlich unser Know-how, das wir haben im Autobereich, zu verbinden mit China Speed. Das gelingt jetzt in Teilen, weil viele deutsche Hersteller inzwischen in China für China entwickeln. Das wird also in den nächsten 2-3 Jahren sichtbar, dass wir das auch können. Aber nur mit den Chinesen. Alleine werden wir es nicht mehr können. Ja, und so ist das. Aber wenn du mich fragst zwischen den beiden, BYD gehört die globale Zukunft, Tesla eher nicht.
Sie waren der Trendsetter, könnte man sagen. Eine Startrampe für die Elektromobilität. Verstanden. Die Europäische Union hat im Oktober 2024 beschlossen, Strafzölle auf Elektroautos aus China zu erheben, um unfaire Wettbewerbsvorteile durch staatliche Subventionen auszugleichen. Diese Zölle traten Ende Oktober 2024 in Kraft und betragen je nach Hersteller zwischen 17,0% und 35,3% und gelten für einen Zeitraum von 5 Jahren. Wie stehst du zu den Zöllen?
Grundsätzlich, glaube ich, ist das Zollmodell einfach ein falsches Modell für Prosperität, auch weltweit. Wir haben eigentlich, muss man sagen, in den letzten 40 Jahren gelernt, in der Arbeitsteilung und die Welt so aufzuteilen, dass diejenigen, die es schnell und günstig können, eben halt Arbeiten übernehmen aus den Bereichen, die es traditionell auch konnten, aber eben halt nicht mehr so effizient und nicht mehr so schnell. Und ich glaube, da sehe ich tatsächlich diese Arbeitsteilung als essentiell an. Es ist schade, dass durch die Zollpolitik viele Hemmnisse aufgebaut werden können. Es macht alles teurer, alles schwieriger. Und gerade für uns als Exportnation, muss man sagen, verbaut es und verrammelt es perspektivisches Wachstum um den Globus. Man wird sich dran gewöhnen. Man muss, glaube ich, in der Arbeitsteilung eben halt dann eben halt zum Teil Fabriken in den USA bauen. Jetzt wird in den nächsten Jahren nicht anders gehen. Und man muss zusehen, dass man in China für China arbeitet und aus China vielleicht dann auch Bereiche mal erobert, die für die Deutschen bisher verschlossen waren, so ASEAN-Region und so weiter. Also man muss, glaube ich, anders denken, um zum Ziel zu kommen. Aber die Welt verändert sich. Zölle halte ich für grundsätzlich falsch. Zölle für Autos aus China sind vielleicht für die nächsten 2-3 Jahre ein sinnvoller Schutz, weil einfach die Kostenvorteile der Chinesen zum Teil auch unfair in die Welt ausgespielt werden. Viele von den Herstellern verdienen keinen Cent, werden aber über Subventionen direkt gestützt. Und wir verlangen von unseren deutschen Herstellern, dass die immer hochprofitabel sind, alles können. Das ist einfach ein unfaires Messen auf den Märkten. Deswegen ist vielleicht ein Schutzzoll für eine gewisse Zeit gut, aber er muss perspektivisch wieder auf Null zurückgefahren werden. Deutschland muss lernen, im globalen Wettbewerb ohne Schutzzoll zu reüssieren. Das ist die Aufgabe.
Ich bin gespannt, wie sich diese Thematik entwickeln wird. Ich habe etwas in deinen Meinungsartikeln gestöbert. Vor ungefähr einem Jahr hast du geschrieben, dass sich Deutschland mit VW und Mercedes auf einer Aufholjagd befindet in Sachen Batterieentwicklung. Wie steht es um das Rennen?
Ist immer noch eine Aufholjagd. Muss sagen, zurzeit ist die Welt der Batteriehersteller eigentlich weiter perspektivisch geschrumpft. Die kommen im Wesentlichen aus Korea und China. Leider ist uns jetzt gerade der europäische Startup-Block Northvolt abhanden gekommen. Der Laden ist pleite gegangen, in den VW investiert hatte, Mercedes investiert hatte, um ein europäisches Gegengewicht zu leisten. VW ist jetzt praktisch auf der Suche nach einem neuen Technikpartner, um die Investitionen in die eigenen Batteriefabriken in Deutschland und in Kanada und in Spanien, das sind die drei Blöcke, die jetzt fest investiert werden, zu füllen. Eben halt nicht mit altem Wissen, sondern mit neuem Wissen. Also du willst ja eigentlich anfangen zu produzieren, nicht auf einer alten technischen Basis, sondern auf einer neuen. Ich glaube, dass das gelingen kann. Ein Haus wie VW ist investiert in QuantumScape. Die machen Feststoffbatterien und das macht VW auch schon seit 10 Jahren mit denen. Also ich glaube, dass in der nächsten Generation der Elektromobilität und großen Batterien für Autos VW guten Anschluss finden kann. Aber es ist im Kern ein brutales Rennen um Zeit, um Geschwindigkeit und auch um Produktionsfaktoren. Wir haben halt in Deutschland sehr, sehr teure Stromkosten und eine Elektrofabrik schluckt halt unglaublich viel Energie. Und das heißt, wir tun uns wieder ein bisschen selbst weh mit unserem CO2-gesteuerten Strom. Das macht den Einstieg in die Elektromobilität in Sachen Batterie sicherlich nicht leichter. Trotzdem ist der einzige Weg der Zukunft eben halt nicht sich nur auf die Lieferanten aus China und Korea zu beschränken, sondern selbst zu entwickeln, selbst zu produzieren. Deswegen sind die Wege, die jetzt Mercedes einschlägt, die VW einschlägt, die richtigen. Aber es bleibt ein Aufholkampf. Das ist nicht innerhalb von einer Generation wieder einzuholen.
Wissenstransfer ist ein natürlicher Teil der globalen Wirtschaft. Ist es an der Zeit, deutsche Arbeitskräfte nach China zu bringen, die von dort die Best Practices wieder mit nach Hause nehmen? Abgucken von den Besten, das ist doch menschlich, oder nicht?
Ja, es passiert in Teilen, das musst du schon sagen. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Ich hatte jetzt ein ganz interessantes Gespräch mit einem ehemaligen Kollegen, der jetzt bei Audi in China arbeitet. Die nächste Generation von Audis in China entsteht auf Basis von Plattformen aus China, von dem alten Joint-Venture-Partner. Und der einzige Weg zu lernen, wie das funktioniert, ist, im System zu arbeiten, also mit dem Joint-Venture-Partner. Und da kommen halt diese Sprünge hin, die wir als deutsche Prozesskultur, Sicherheitskultur, wir haben auch Angst vor Risiken, wir wollen die alle ausschließen. Es dauert bei uns alles elendig lange, dass wir aus dem Quark kommen. Deswegen können die halt in der halben Zeit Autos entwickeln und eine halbe Zeit ist eben halt auch halbe Kosten und viel größere Geschwindigkeit, um Marktveränderungen aufzunehmen, ne? Kundenveränderungen. Was wollen die Kunden? Das schaffen die halt viel mehr als wir. Und der einzige Weg, das zu lernen, ist vor Ort. Du kannst es von hier aus zwar auf einem Stück Papier sehen, aber du musst es erleben. Und ich glaube, das tun richtigerweise viele deutsche Hersteller zum jetzigen Zeitpunkt. Auch viele Lieferanten, die in China ja ansässig sind, sind als Lieferanten in dieses System eingebunden, sodass dieses Prozesswissen, glaube ich, in kürzerer Zeit bei uns wieder landet. Die Frage ist dann, sind wir bereit, das fällt uns Deutschen immer schwer, das erfahrene, gute, alte, einen Tick weit auf den Müllhaufen der Vergangenheit zu werfen und tatsächlich unsere Systeme so anzupassen, dass wir mithalten können. Das ist die Hauptaufgabe. Die Deutschen haben in der Regel immer Angst vor der großen Veränderung und das müssen wir leider uns dieses Mal trauen.
Angst vor Veränderung. Interessant. Bekanntlich basieren Innovationen auf Mut und Veränderung. Deutschland habe ich als Innovationsstandort vermerkt. Ist das noch aktuell?
Ja, ich glaube, im gewissen Sinne definitiv. Wenn du mal guckst, im Forschungsbereich, unser Primärforschungsbereich, sind wir in Deutschland nach wie vor Weltspitze. Was uns schwerfällt, ist eben halt die Forschungsergebnisse und dieses Forschungswissen durch eine innovative Startup-Kultur in tatsächliche Produktivität umzusetzen, in Produkte umzusetzen. Und aus diesen Produkten dann eben halt aus der Produktidee eine skalierbare Idee zu machen, die dann wieder viele Arbeitsplätze schafft. Also ich glaube, unser Thema ist nicht Innovationskraft, die ist in Deutschland durchaus vorhanden. Ich glaube, wir haben viele Stärken, die wir auch zukünftig nutzen können. Was uns gelingen muss, ist die Übersetzung von Wissen in Produkte und in skalierbare Themen, die Arbeitsplätze schaffen wieder. Wir müssen uns in diesen neuen Technikbereichen tatsächlich ein Umfeld schaffen, dass diese Lust auf Investition, Lust auf Risiko, Lust auf Geschwindigkeit, Lust auf das Imperfekte zu beginnen, einfach wieder einsetzt. Wir Deutschen gehen an neue Themen ran, wie an Themen, die bereits seit 50 Jahren existieren. Alles muss perfekt sein, alles muss abgesichert sein, auch wenn du allein unsere Datenschutzthemen uns anguckst, die lähmen in vielen Bereichen so sehr, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Wie funktioniert Kommunikation in diesen chinesischen Unternehmen? Sehr stark über WhatsApp. Das wäre datenschutzmäßig undenkbar in einem deutschen Konzern. Dass also Teams miteinander, wenn Entscheidungen gefallen sind, geht das in eine WhatsApp-Nachricht und geht runter bis an die Linie, wo es produziert wird. Entscheidungen gefallen, jetzt links oder links, links, rechts rum. Dabei gehen in unserer Arbeitskultur über die Hierarchien zu arbeiten, Stück für Stück geht einfach Wochen verloren, bis Themen wirklich funktionieren. Wir müssen verstehen, dass wir anders arbeiten, um zukünftigen Erfolg zu haben. Und wir brauchen eine Kultur, die das Risiko belohnt zu investieren, das Risiko belohnt auch mal, ich sag mal, mit imperfekten Lösungen zunächst mal an den Start zu gehen, um ihn dann zu perfektionieren im Lauf. Das können wir, sicher. Aber wir müssen loslassen von dem, was uns 50 Jahre, 60 Jahre lang stark gemacht hat. Wir müssen einfach einen Tick davon loslassen und uns darauf einlassen, dass wir mit unsicheren Zeiten, mit vielleicht etwas risikobehafteten Strukturen an den Start gehen als in der Vergangenheit.
Ich nehme in Deutschland auch eine starke Leistungsmentalität wahr. Könnte das mit der Angst vor dem Scheitern zu tun haben?
Genau. Also ich denke, das sehen wir auch in der Startup-Kultur US oder jetzt auch in China. Da gehen ja viele Sachen pleite, viele Sachen scheitern. Das ist ja aber der normale Prozess. Das ist das Normale. Wenn du etwas Besonderes erreichen willst, dann musst du in Kauf nehmen, dass Teile davon auch im Weg scheitern. Ist halt so. Aber das gehört dann zum Erfolg in der neuen Welt dazu. Wir müssen uns mehr trauen. Dazu, glaube ich, muss auch Politik, das ist der Aufgabe, ein bisschen einen kulturellen Rahmen bauen, dass das wieder möglich ist.
Du würdest also empfehlen, Geld in die Hand nehmen, neue Wege gehen und Perspektiven schaffen, Startups gründen, Ideen entwickeln und damit kurz- oder langfristig neue Arbeitsplätze schaffen, richtig?
Genau.
Dann denken wir doch jetzt mal zukunftsorientiert. Was wird deiner Vorstellung nach ein Auto in der Zukunft besonders begehrenswert machen?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen der Klassen- und Kulturkampf der letzten Jahre, der sich hier abspielt, auch in der Frage. Das Auto ist ein bisschen zum Opfer eines Kulturkampfs geworden. Aus einem berechtigten Interesse, das Klima zu schützen, ist das Auto das Hassobjekt Nummer eins geworden, weltweit oder in vielen Kulturen. Zum Teil muss man auch sagen, zu Recht, weil die Industrie es verpennt hat, technologischen Fortschritt so umzusetzen, dass er wirklich was bewirkt. Die Autoindustrie, gerade unsere Deutsche, hat technologischen Fortschritt auch im Bereich der Effizienz der Motoren sehr oft umgesetzt in mehr PS, größere Autos, schwere Autos wie die SUVs. Deswegen verstehe ich die Kritik am Auto. Was aber unterm Strich rauskommt, ist, weltweit gibt es kein Personenbeförderungssystem, das diese Flexibilität hat, die Größe hat und auch die Sicherheit bietet für Menschen wie das Auto. Und deswegen bleibt das Auto ein wesentlicher Bestandteil auch eines zukünftigen Mixes von Mobilität. Das Auto ist einfach wirklich eine sehr gute Erfindung. Sie muss halt nur zukünftig eben halt mit nachhaltiger Energie betrieben werden, damit wir diese extremen Schäden für Umwelt und fürs Klima vermeiden. Also für mich ist das Auto immer noch attraktiv. Es muss halt sich umstellen, damit es nachhaltig wird. Und ich denke, die große Aufgabe der Städte ist, den Mix aus ÖPNV, aus Fahrradfahren. Fahrrad ist wahrscheinlich das Verkehrsmittel Nummer eins der Wende, muss man ganz klar sagen. Den Mix wieder so einzupendeln, dass das Auto in den großen Städten nicht den gesamten Platz wegschluckt für soziales Leben, für sicheres Fahrradfahren, für die anderen Verkehrsmittel. Das ist die Aufgabe. Aber ich würde es ein bisschen runterregulieren. Das Auto ist cool. Es bleibt cool, weniger ist mehr. Da will ich totalen Fokus auf energieeffizientes, nachhaltiges Verwenden von Energie. Das macht das Elektroauto ganz gut. Und dann eben halt sehr stark in den urbanen Umfeldern tatsächlich ein faires Miteinander von Auto und anderen Verkehrsträgern, damit das Auto nicht mehr diesen unglaublichen Platz schluckt und die Dominanz hat, die es zurzeit in großen Städten hat. Aber da sehe ich gute Initiativen, auch gerade in deutschen Städten. Das Auto darf trotzdem weiter existieren. Und da müssen wir nicht hin. Pragmatisch, zielorientiert, nach vorne gucken. Wir wollen das Klima schützen, also lass uns das tun. Aber lass uns aufhören, diesen elendigen Klassenkampf, der eigentlich nichts bewegt, außer dass er die Seelen befriedet. Ja, es bringt nichts. Wir müssen es miteinander gestalten.
Das klingt für mich nach einem Update für das Narrativ der Energiewende. Ich würde das so notieren. Moment. Okay, willst du noch etwas hinzufügen?
Mit Freude auf die Zukunft und dann eben halt ohne Polemik einfach Lösungen suchen, statt uns zu verkämpfen in alles muss radikal verändert werden. Menschen wollen keine radikale Veränderung. Du musst es miteinander Stück für Stück orchestrieren, damit es gemeinsam gut funktionieren kann und die Ziele erreicht.
Du bist mittlerweile nicht mehr in der Industrie aktiv. Wärst du das gerne angesichts der Lage?
Ja, ich wäre gerne zum Teil dabei. Also ich bin natürlich noch sehr gut informiert, was läuft. Ich finde die Zeit jetzt natürlich extrem herausfordernd. Ne? Das merkt man auch in den Diskussionen, die wir heute hatten. Aber für die Gestalter, die sind noch häusern tatsächlich auch, muss man sagen, ein grandioses Erlebnis, solche Konzerne in Zukunft zu führen. Und die Konzerne sind ja nicht nur die Hersteller, sondern eben halt auch die ganzen Zulieferer und so weiter. Diese ganzen Wertschöpfungsketten, die hinten dranhängen, um das in die Zukunft zu führen, ist eine grandiose Aufgabe.
Und ein grandioses Schlusswort. Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Eva, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Tschüss.
Jürgen Stackmann, Direktor des Future Mobility Lab am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen, war heute mein Gast. Ich fasse die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Er ist der Meinung, die Politik sollte eine aktive Rolle in der Transformation der Automobilindustrie übernehmen, indem sie Investitionen fördert und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für neue Technologien und Ladeinfrastruktur schafft. Deutschland müsse außerdem lernen, Chancen in neuen Technologien wie Elektromobilität und autonomem Fahren zu sehen, statt nur Schwächen zu analysieren. Jürgen betonte immer wieder die Haltung gegenüber der Mobilitätswende. Seiner Meinung nach erfordere der Erfolg der Transformation eine positive, zukunftsorientierte Diskussion, um die öffentliche Meinung zu gewinnen und den Wandel zu unterstützen. Ich zitiere: Neues kann super cool sein und besser als das, was wir bisher hatten. Die deutsche Automobilindustrie steht vor Herausforderungen, muss jedoch Innovationen vorantreiben und sich an die Geschwindigkeit und Flexibilität anderer Märkte, besonders China, anpassen. Die Angst vor dem Scheitern muss überwunden werden, da Scheitern ein notwendiger Teil des Entwicklungsprozesses ist. Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, sollte Deutschland den Fokus auf die Umsetzung von Forschungsansätzen in marktfähige Produkte und die Schaffung neuer Arbeitsplätze legen. Eine spannende Lage, die ich im Auge behalten werde. Bis zur nächsten Folge. The German Quest. Standby-Modus an. Eva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.